Hallo.
Hallo Amelie.
Osteuropäische Länder wie Ungarn, Polen und Rumänien stehen schon länger wegen mangelnder Pressefreiheit in der Kritik. Nehmen wir mal das Beispiel Ungarn. 74% aller Medien mit politischer Berichterstattung sind in Ungarn staatlich oder staatsnah. Mehrere kritische Zeitungen mussten ihren Betrieb einstellen und fast alle Medien sind jetzt in so einer regierungsnahen Medienstiftung zusammengefasst. Was würdest du sagen? Gibt es überhaupt noch sowas wie oppositionelle Medien in Ungarn?
Ja, es gibt schon noch oppositionelle Medien in Ungarn, also kleine, meistens privat oder crowdfinanzierte investigative Portale letztendlich, also in erster Linie Internetportale, aber die Frage ist ja, welche Reichweite haben die noch? Wie viele Leute erreichen die einfach auch von dem, die jetzt nicht permanent auf der Suche sind über soziale Medien, über Twitter, Facebook oder eben gezielt diese Seiten ansteuern? Deswegen muss man sagen, leider hatte da die Regierung Orbán mit ihrem ja wirklich schrittweise Umbau über die letzten 7, 8, 9 Jahre ja fast schon, hat dann sozusagen in ihrer Hinsicht einen Erfolg erreicht, ja. Also mit einer doch sehr, sehr vermainstreamten, beeinflussenden Zusammensetzung der Medien, ja.
Ich habe jetzt auch gelesen, der letzte quasi unabhängige Sender ist noch dieser Privatsender RTL dort. Also es ist, genau, und halt im Internet, ne, kleine Medien.
Ja, also die Frage, wie gesagt, muss sein, was macht die EU eigentlich? Also es gibt ja seit vielen Jahren immer wieder Hinweise, es gibt jetzt ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren, es gibt auch Vertragsverletzungsverfahren, aber Orbán schaltet und waltet da, insbesondere auch in der Medienlandschaft, weil er halt auch die Relevanz für seine Politik erkannt hat, auch ja eigentlich mit seiner großen Mehrheit tun und machen kann, was er will. Und es muss da irgendwann zu anderen Sanktionen kommen, nicht nur innerhalb von der konservativen Fraktion im Europäischen Parlament, die dann irgendwie ihn rausschmeißen will, das aber doch nicht tut, sondern halt auch von EU-Seite insgesamt. Ja, also da helfen, glaube ich, keine frommen Worte mehr, egal ob die nun von anderen Regierungschef kommen oder von NGOs oder von wem auch immer. Das ist einfach ein Opportunismus, der aber durchgesetzt wird durch die Macht.
Ja. Ein Überblick über die Lage der Pressefreiheit in den verschiedenen Ländern bietet der Press Freedom Index, den kennst du wahrscheinlich. Nun ist da Österreich auf diesem Ranking 5 Punkte abgerutscht und steht auf Platz 16. Also eben, wir müssen gar nicht so weit weggucken, ne? Wir können schon direkt in unser Nachbarland Österreich schauen. Jetzt sehen wir auch am Beispiel des österreichischen Journalisten Armin Wolf. Der hat im Nachrichtenjournal Zeit im Bild den FPÖ-Politiker Harald Wilimski konfrontiert. Da ging es um so ein Plakat, was er verglichen hat mit einer antisemitischen Zeichnung. Und FPÖ-Vizekanzler Norbert Steger vom ORF-Stiftungsrat hat ihn dann auch aufgefordert, ein Sabbatjahr einzulegen. Ihm schlägt gerade ganz viel Gegenwind entgegen. Er wird stark kritisiert. Und Armin Wolf hat dann gesagt, er ist besorgt über das Klima zwischen Medien und Politik in Österreich. Ja, wie schätzt du das ein?
Ja, das ist nochmal auch im Unterschied zu Ungarn, über das wir ja vorher gesprochen haben, eine andere Qualität, weil es gibt schon einen Unterschied in den demokratischen Kulturen zwischen den ost- oder mitteleuropäischen Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, und halt so einer etablierten Demokratie wie Österreich, die zwar immer schon, insbesondere den ORF betreffend, so einen Nimbus hatten der politischen Beeinflussbarkeit. Aber wenn eine Regierungspartei, also sprich die FPÖ, die Teil der Regierungskoalition ist, auf dem Sender oder über soziale Medien oder aus dem Stiftungsrat, ja dem Kontrollgremium des ORF heraus, ein Hauptmoderator, vielleicht das Gesicht, auch das Gesicht für kritischen Journalismus in Österreich, nämlich Armin Wolf, angreift, dann ist das einfach nur noch besorgniserregend. Das ist also nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn man sagen muss, wo man sich vielleicht in Polen oder Ungarn, auch der Slowakei, Tschechien, wo es ja immer wieder von auch höchster politischer Stelle Angriffe gab, aber wenn das in so einer etablierten Demokratie passiert, wo dann Teile der Regierung oder der Regierungspartei auf verschiedensten Ebenen angreifen, dann ist das durch nichts zu entschuldigen. Und dann ist auch Sebastian Kurz gefragt.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Der zwar immerhin gesagt hat, ihm liegt einiges oder ihm liegt viel an der Medienfreiheit, so übertragen gesprochen, aber das reicht nicht. Also dann muss ein Machtwort auch kommen, und wenn es die Koalition riskiert, dann eben auch das. Also das ist durch nichts zu akzeptieren, wenn das FPÖ-Politiker in Regierungsverantwortung machen.
Und Rubina Möhring von Reporter ohne Grenzen hat gesagt, sie sieht die Pressefreiheit ernsthaft bedroht. Würdest du dem zustimmen?
In Österreich?
Ja.
Schwer zu sagen. Es gibt ja nicht nur den ORF, ja, es gibt ja auch noch doch eine Vielfalt für ein Land mit einem relativ kleinen Medienmarkt, ja. Also Österreich mit seinen 10, 11 Millionen Einwohnern, da gibt es ja noch wirklich eine Bandbreite, also von links bis rechts, die auch einen gewissen Meinungspluralismus abbildet. Aber es ist doch wirklich ein besorgniserregendes Zeichen, oder mehr als das, wenn auch über diese verschiedenen Wege ja auch der OAF angegriffen wird. Und man darf nicht vergessen, parallel läuft ja seit langem eine Kampagne gegen auch dort die dort sogenannten Zwangsgebühren. Und es geht immer weiter darum, die Autorität der Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere jetzt des OAF in Österreich, zu untergraben damit. Ja, das ist ja nichts, was einfach mal so aus der Kalten passiert. Also im Zweifelsfall war das von Wilimski jetzt so eine Reaktion darauf, dass er sich da falsch dargestellt fühlt oder Wolf da als Propagandist wahrnimmt. Aber auch alles, was danach folgte, ja, diese Rufe nach einem Sabbatical von Hofer oder diese ihn abzuziehen, das sind Angriffe, die jede Kompetenz von Politikern, insbesondere was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeht, überschreiten. Und deswegen ist das tatsächlich, also ist besorgniserregend. Also diese Meinung teile ich absolut, ja.
Ja. Ja, besorgniserregend ist auch das Wort, was mir dazu einfällt. Und auch in Deutschland wettert ja die AfD gegen Journalisten und Medien. Gerade jetzt auch in der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kam heraus, dass fast ein Viertel der Befragten meinen, Politik und Medien stecken unter einer Decke. Siehst du da einen ähnlichen Trend oder wie schätzt du die Lage hier ein?
Ich würde die Lage in Deutschland nicht mit Österreich direkt vergleichen wollen. Also was jetzt, also eben, wir kommen ja von Angriffen auf Regierungsebene. Es gibt natürlich, man muss schon fast sagen, eine systematische Diffamierungskampagne von AfD-Seiten gegenüber den Medien, den sogenannten Mainstream-Medien. Das, was sie Pinocchio-Presse nannten, als Frauke Petry dann noch mehr zu sagen hatte. Also das ist natürlich Teil ihrer Programmatik. Aber ich sehe auch eine Gefahr eben in diesen zitierten Zahlen. Es ist ja immer sehr schwer zu sagen, ab wann fängt so Pressefeindlichkeit an oder wann, wie viele Leute glauben wirklich sozusagen in Verschwörungskategorien. Es ist aber auch in der Tat besorgniserregend. Es äußert sich nur noch nicht sozusagen auf einer Regierungsebene. Mhm. Es äußert sich halt auf dem, was wir untersucht haben, ja, auf der Ebene der Straße häufig auch online. Weiß ich auch selber aus meiner Arbeit beim ZDF, also wie unqualifiziert, und das ist noch milder ausgedrückt, da kritisiert, kann man nicht sagen, sondern beleidigt wird. Mhm. Weil Kritik hat ja was Fundiertes, im Unterschied zu diesen Verfechtern von etwaigen Lügenpresse-Kategorien zum Beispiel. Ja.
Mhm. Genau, wir haben gerade darüber gesprochen, es gibt nicht nur verbale, die hast du jetzt angesprochen, sondern auch tätliche Angriffe auf Journalisten und Journalistinnen. Dazu hast du ja bei dieser Studienreihe mitgemacht, die von 2015 bis 2018 lief, mit dem Titel Feindbild Pressefreiheit. Kannst du uns da mal so ein bisschen von erzählen, vielleicht ein paar Ergebnisse zusammenfassen?
Ja, das mache ich gerne. Also wir haben uns Ende 2015 gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den damals immer lauter zu vernehmenden Lügenpresserufen, die insbesondere über diese Pegida-Demonstrationen schalten, über AfD-Versammlungen und der, was wir so wahrgenommen haben, anscheinend steigenden Zahl von Angriffen oder Meldungen von Angriffen auf Journalisten und haben halt erstmal geschaut, wie viele Angriffe gab es eigentlich im Jahr 2015, also die Studie kam im Dezember raus. Und wie viel im Vorjahr? Im Vorjahr hatten wir 10 Angriffe validieren und verifizieren können. Ja, also mussten schauen, sind das Journalisten wirklich, die betroffen sind oder geben die sich nur als welche aus? Sind die wirklich tätlich, also physisch angegriffen worden, bespuckt, geschlagen, mit Waffen angegriffen? Jedenfalls, es war ein Unterschied von 10 Angriffen 2014 zu 43 Angriffen im Jahr 2015. Und was uns in diesem Zusammenhang in der Recherche, in der Fallverifizierung aufgefallen ist, dass der allergrößte Teil im Umfeld von eben rechtspopulistischen und zum Teil auch rechtsextremen Versammlungen stattgefunden hat und häufig halt auch mit Lügenpresse-Anfeindungen oder vergleichbaren Systempresse-Anfeindungen einherging. Also da war auf einmal neues Muster da. Ja, vorher wurden auch schon in Deutschland immer wieder und jeder einzelne Fall so häufig Journalisten angegriffen. Das waren aber häufig Fachjournalisten, die, also wie zum Beispiel Andrea Röpke, in der Szene bekannt sind oder die als Reaktion auf Publikationen, auf Recherchen angegriffen wurden oder Redaktionen wie die Lausitzer Rundschau. Dann kam aber mit 2015 auch eine neue Qualität im Zuge dieser Lügenpresse-Anfeindung, nämlich jeder, der als Journalist oder Journalistin identifiziert werden konnte, als Kamerafrau, als Fotograf und so weiter, war auf einmal in der Gefahr, angegriffen zu werden und wurde angegriffen eben, weil er seine Arbeit getan hat und nicht sozusagen als Reaktion. Und das war neben dieser Quantität, also diesen massiv gestiegenen Fallzahlen, war das halt auch eine neue Qualität. Wir haben dann im Folgejahr nochmal recherchiert zu den Tätern. Das war natürlich relativ schwierig, weil sehr, sehr viele wurden überhaupt nicht strafverfolgt. Also man kann natürlich über Zeugenaussagen, teilweise kannten Journalisten auch die Akteure, konnte man das schon einkreisen. Und man muss sagen, es war zum großen Teil, waren es rechtsextreme Gewalttäter, die vorher auch schon aufgefallen sind. Aber doch auch immer mehr Leute, die da sozusagen Mitläufer waren oder die sozusagen in diesen Dynamiken von diesen Demonstrationen agierten, und das kulminierte jetzt in Chemnitz, ja, im letzten August, Ende letzten August oder beziehungsweise im September, mit diesen sogenannten Trauermärschen, wo wir 11 Angriffe hatten innerhalb von einigen Wochen, die nur in Chemnitz stattfanden und wo eben nicht nur Leute, die man sozusagen mehr oder weniger offensichtlich als Nazis identifizieren konnte, sondern sehr viele Leute mit bürgerlichen Antlitz Gewalt gegen Journalisten ausübten.
Ja, also auch hier durchaus ein besorgniserregender Trend, das immer, klingt immer so positiv, aber ja.
Ja, also Trend, also es war ja so, wenn ich noch kurz Zeit habe.
Klar.
Ja, ich habe eben so einen Monolog gehalten. Nein, aber es war halt so, dass im Jahr 2015 43 Angriffe von uns verifiziert wurden. Danach ging es zum Glück wieder zurück, auf 19. 2017 hatten wir nur 18 festgestellt und für glaubwürdig befunden. Und jetzt ging es aber wieder nach oben. Ja, und das ist insbesondere Chemnitz zu verdanken. Also im letzten Jahr, 2018, von dem, was wir wissen, ne, nicht alle werden an uns rangetragen und nicht von allen haben wir Kenntnis, und von denen, die wir auch bestätigen konnten, waren es dann 26 Betroffene, Journalistinnen und Journalisten, Kameraleute und so weiter, die angegriffen wurden im Umfeld, und davon halt ein Großteil in Chemnitz, was auch dazu führte, dass Sachsen nach wie vor die traurige Spitzenreiterposition hält über alle Jahre, weil hier auch die meisten Demonstrationen stattgefunden haben. Ja, das ist eine von unseren Ergebnissen, von unseren Thesen, die aber wir für weithin auch gut belegt halten, dass je mehr Demonstrationen stattfinden, umso höher ist halt die Zahl der Gelegenheiten, bei denen Pressefeinde auf Journalisten eben treffen.
Macht
und
Sinn.
Das war im Jahr 2015 halt noch viel krasser, weil Pegida ein neues Phänomen war. Und ganz viele Journalisten bundesweit natürlich auch kamen und nicht nur sozusagen die drei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen und in vollstem Respekt, zwei, drei üblichen Verdächtigen von der Sächsischen Zeitung, die da eine sehr wichtige Arbeit machen, sondern dann kamen halt bundesweit die Leute und waren halt viel mehr da, viel mehr Gelegenheit, auch viel mehr Sichtbarkeit, Kamerateams, Leute mit Kameras sind überproportional häufig betroffen. Mhm. Also so die Gemengelage.
Ja, also kann man eben schon festhalten, dass mit dem Erstarken rechtspopulistischer Parteien in Europa, eigentlich in ganz Europa, auch die Pressefreiheit irgendwo abnimmt. Und jetzt eine eher schwierige Frage, aber du hast bestimmt trotzdem was dazu zu sagen. Wo würdest du sagen, muss man da ansetzen, um dem entgegenzuwirken?
Ja, das ist auf ganz vielen Ebenen. Also eine Sache jetzt sozusagen oder ein Anlass, den ich immer mitgebe, auch im Hinblick jetzt auf das, was wir untersucht haben, ist also Rechtsstaatlichkeit durchsetzen. Ja, also keine Straffreiheit für all diejenigen, die Journalisten angreifen, egal ob das nun in Deutschland auf der Straße ist oder noch viel krasser für Daphne Caruana Galizia, die in Malta ermordet wurde, oder Jan Kuciak in der Slowakei und so weiter. Also es muss da eine restlose Aufklärung geben von Seiten der Ermittlungsbehörden. Das ist sicherlich ein Punkt. Auch kleinste Vergehen gegen Journalisten und nicht nur bei Tätlichkeit, sondern in jeder Art von Diffamierung oder Diskreditierung müssen verfolgt werden. Das ist die eine Geschichte. Dann ist es aber sicherlich auch hilfreich, wenn ein umfassenderer Medienbildungs- oder Medienkompetenzbegriff durchgesetzt wird. Also sprich, wenn einfach, und zwar längst nicht nur die Schüler und auch nicht nur die Gymnasiasten oder vielleicht noch die Studenten und vielleicht noch ein bisschen die Berufsschüler, sondern auch vor allen Dingen Ältere einfach eine Medienbildung erfahren. Ja? Also einfach nochmal, was ist Meinung, was ist Nachricht? So das kleine Einmaleins, sagen, eine Aufklärung kriegen. Und es ist auch wichtig, dass sich Politiker, die eine Reichweite ja haben, in jeder Hinsicht ganz klar distanzieren von jeder Art von Populismus, von Mediendiffamierung. Es ist klar, dass nicht jederzeit allen Aspekten von Politik und Politikern gerecht oder der Journalismus dem gerecht wird. Und dass auch Politiker einiges ertragen müssen, aber legitimiert nichts und niemand einen Begriff wie Lügenpresse oder ähnliche Diffamierung.
Ja, so viel zum Tag der Pressefreiheit. Der Journalist und Kommunikationsforscher Martin Hoffmann forscht zum Stand der Pressefreiheit in Europa und ist gerade bei mir im Studio zu Gast gewesen. Anlässlich des Tags der Pressefreiheit habe ich mit ihm über die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der europäischen Pressefreiheit gesprochen. Vielen Dank dafür.
Danke auch, gerne.